Wir leben ja im Zeitalter der Intoleranzen. Und ich bin vor einiger Zeit auf einen Spruch gestoßen, der mit Intoleranz und mit unserem Thema von heute Morgen zu tun hat. Und ich habe ihn euch mal mitgebracht. Und dieser Spruch heißt: Da ich Laktose und Gluten hervorragend vertrage, leiste ich mir als Ausgleich dafür einige Intoleranzen im zwischenmenschlichen Bereich. Man könnte auch sagen, im Bereich der Beziehung. Ich fand den ganz nett. Der Bereich der Beziehung. Ein Bereich, der unsere Toleranzgrenze wahrscheinlich doch oft sehr niedrig sein lässt. Ein Bereich, der uns alle betrifft, der sehr praktisch ist, der sehr lebensnah ist, der uns einiges abverlangt. Und so will ich gleich zu Beginn mal mit zwei Fragen starten, zwei persönliche Fragen, die ihr hoffentlich nur in eurem Kopf bewegt jetzt und nicht laut aussprecht. Die erste Frage ist: Welche drei Menschen fallen dir ein, die dir das Leben wirklich extrem schwer machen, die dir wirklich extrem viel abverlangen? Durch ihr Auftreten, durch ihre anstrengende Art, durch ihre Feindseligkeiten, die Art und Weise, mit dir zu reden, durch ihren Umgang mit dir. Welche drei Menschen fallen dir ein? Und gehen wir noch einen Schritt weiter, gehen wir mal gedanklich in die Gemeinde. Und ich will die Frage stellen: Welche Person in der Gemeinde fordert dich aktuell am meisten heraus? Also bei wem sagst du, den oder die versuche ich, so gut es geht, zu meiden? Oder den würde ich auf keinen Fall zu mir nach Hause einladen oder gar besuchen? Welchen Namen bringst du in Verbindung mit so einem Satz wie: Also solange er mich nicht anspricht oder sie mich nicht anspricht und wir uns meiden, passt alles soweit. Ja, so ganz nach dem Motto: Also wenn wir den Mindestabstand von mindestens 10 Meter halten und beide unsere Masken auflassen, dann kommen wir super miteinander klar. Wer fällt dir da ein? Habt ihr jemanden im Kopf? Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn wir länger darüber nachdenken, fällt jedem von uns jemand ein, der zumindest das Potenzial hat, uns zur Weißglut zu bringen. Und nun ist die alles entscheidende Frage für uns als Christen: Welchen Unterschied macht das Evangelium im Umgang mit dieser Person? Und vielleicht noch eine weitere Frage: Kann es sogar sein, dass Gott ausgerechnet durch diese schwierige Person in meinem Leben etwas bewirken will? Und da sind wir mitten im Thema von heute Morgen: die Kraft des Evangeliums in zwischenmenschlichen Beziehungen. Zwischenmenschliche Beziehungen, jeder von uns hat welche auf irgendeine Art und Weise. Manche sucht man sich aus, andere sind einfach plötzlich da. Aus manchen kann man sich entziehen und sagen, mit dem habe ich nichts mehr zu tun. Bei anderen ist es so, dass man es einfach erdulden muss, damit einfach klarkommen muss. Und ich glaube, dass wir in zwischenmenschlichen Beziehungen zum einen die größten Freuden erleben, ja, also die schönsten Dinge, und zugleich die tiefsten Verletzungen und Enttäuschungen. Zwischenmenschliche Beziehungen sind ein riesengroßes Thema, das uns alle betrifft, jung und alt. In der Ehe, in der Familie. Darauf kommen wir in den nächsten Wochen zu sprechen, aber auch auf der Arbeit, im Bekanntenkreis, in der Gemeinde, an ganz vielen Stellen. Und Paulus wusste das und noch viel mehr Gott wusste das, dass das ein Riesenthema ist, ein wichtiges Thema ist. Und deshalb hat er uns in Kolosser 3, Vers 8 bis 17 folgende Worte aufschreiben lassen. Das ist unser Predigttext von heute Morgen, Kolosser 3, Vers 8 bis 17. Und ich lese schon ab Vers 5 mal mit, damit wir den Zusammenhang da kriegen. Aber schwerpunktmäßig geht es dann ab Vers 8 so richtig los. Kolosser 3, ab Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittensein, Barbar, Güte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Zieht nun als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte an. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Drei entscheidende, elementar wichtige Punkte, wenn es darum geht, dass wir die Kraft des Evangeliums in unseren Beziehungen so richtig zum Tragen kommen lassen. Drei wollen wir uns anschauen heute Morgen. Und das Erste, womit wir starten wollen, ist die Grundlage. Und die Grundlage finden wir in Vers 8 bis 11. Und die Grundlage ist neu gemacht durch Christus. Das ist der erste Punkt. Immer wieder sehen wir in der Bibel dieses Vorher-Nachher-Prinzip, das für uns als Christen gilt. Also dieses Vorher, wie sah mein Leben aus, was hat mein Leben gekennzeichnet, bevor ich Jesus kennengelernt habe? Und dann nachher, was hat sich nun verändert in meinem Leben, nachdem ich Jesus als Herrn und Retter kennengelernt habe? Und genauso ein Vorher-Nachher-Kontrast finden wir in unserem Predigttext von heute Morgen jetzt hier vor. Und das beginnt eigentlich schon ab Vers 5 mit dieser drastischen Aufforderung, die Paulus da macht. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Und dann zählt Paulus einige Dinge auf, die das alte Leben ohne Jesus kennzeichnen. Also Dinge wie Unzucht, wie Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht. Diese Dinge können erstmal etwas sein, was im Verborgenen bei uns ist, was im Inneren ist, in unseren Gedanken, ja, was erstmal noch gar nicht so offensichtlich ist. Und dann sagt er weiter in Vers 7 zu den Christen in Kolossä, unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Mit anderen Worten, bevor ihr Christen geworden seid, haben diese Dinge euer Leben bestimmt. Angefangen in euren Gedanken, aber auch in eurem Verhalten, in eurem Miteinander, in eurer Prioritätensetzung, in sichtlichem Verhalten. Aber das muss nun ab sofort nicht mehr weiter so laufen. Im Prinzip sagt Paulus, wenn ihr Jesus Christus kennenlernt, dann muss das nicht einfach so weitergehen, sondern dann kann sich wirklich grundlegend was verändern in eurem Leben. Und zwar wirklich tief drin, im Innern, im Herzen, aber dann auch im sichtlichen Verhalten. Diese tiefgreifende Veränderung, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen, aber wir gehen erst nochmal weiter zu diesem zweiten Appell jetzt ab Vers 8, den Paulus dann macht. Der erste Appell ist Vers 5, der zweite ab Vers 8, wo er dann sagt, jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund, belügt einander nicht. Mit diesem jetzt aber stellt er so einen richtigen Kontrast her zu Vers 7. Also da ist was das Leben vor Christus gekennzeichnet hat, diese Dinge wie Unreinheit, böse Begierde, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung und so weiter. Und jetzt sagt er, jetzt aber legt das ab. Lasst das hinter euch. Und jetzt kann man sich denken, naja, Paulus, du sagst das hier so einfach. Ja? So als wäre das einfach so, als habe ich ein dreckiges T-Shirt und das ziehe ich aus und schmeiße ich weg. So, aber ganz so leicht funktioniert das nicht. Wenn ich mein Leben anschaue, dann finde ich mich ehrlich gesagt in diesen beschriebenen Dingen eigentlich noch sehr gut wieder. Und das, obwohl ich Christ bin. Und es wird keiner, der heute Morgen hier sitzt oder auch zuhört, sagen können, also ja, Wut, Zorn, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden, Lüge. Kann mir das mal jemand erklären? Keine Ahnung, was das ist so richtig. Ja, das kann ich mit meinem Leben überhaupt nicht in Verbindung bringen. Ich glaube, so wird es keinem gehen von uns. Nein, ich glaube, ich brauche an dieser Stelle die Begriffe noch nicht mal weit ausführen. Und wir wissen alle, egal ob Christ oder nicht Christ, dass wir in irgendeiner Weise von diesen Sünden, die da beschrieben sind, betroffen sind. Und ich will uns mal so ein paar Sätze geben, die relativ bekannt sind wahrscheinlich, die so mit diesen Eigenschaften oder mit dem, was Paulus da beschreibt, zu tun haben. Zum Beispiel so ein Satz wie, wenn der nicht langsam in die Gänge kommt, dann explodiere ich. Oder ich habe mir das eigentlich so gut überlegt alles, bis der oder die kam und meine Pläne komplett durchkreuzt hat, ich würde ihm am liebsten den Kopf abreißen. Ja, hat das vielleicht was mit Zorn zu tun, wenn wir solche Gedanken haben? Oder mir platzt gleich der Kragen oder das Hemd. Kennen wir auch, so eine gängige Redewendung. Ne? Oder ich muss hier raus, sonst kann ich für nichts garantieren. Oder aber ich hätte den am liebsten gegen die Wand geklatscht. Hat das vielleicht was mit Wut zu tun? Oder auch wenn wir weitergehen, ich wünsche ihm die Pest an den Hals. Oder, ja, also das hat er oder sie verdient. Ist das Bosheit? Oder ich will ja nicht schlecht reden, aber weißt du, was der Bruder oder die Schwester sich geleistet hat? Das geht ja absolut mal gar nicht. Jetzt die fromme Variante davon. Du, ich muss dir mal ein Gebetsanliegen weitergeben. Hast du schon gehört, was die Person sich geleistet hat? Es ist unglaublich. Wir sollten unbedingt für sie beten. Ist das vielleicht Lästerung teilweise, was da mit reinspielt? Oder wir kennen diesen Satz, ah, da musst du mir wirklich auf die Zunge beißen. Oft glaube ich so, dass wir dann nachher sagen, habe ich aber leider nicht. Ja, aber wir kennen das, da musst du mir auf die Zunge beißen. Oder
dass wir zu jemandem sagen, du bist echt das Allerletzte. Oder über eine Person sagen, ich hasse diese Person. Oder vielleicht sogar zu einer Person sagen, ich hasse dich. Ist das schändliches Reden vielleicht? Und das Letzte, was Paulus hier nennt, Lüge. Wir kennen dieses Sprichwort, eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Ich glaube, auch da sind wir, wenn wir länger darüber nachdenken, doch oft gar nicht so ehrlich, wie uns das erstmal scheint. Nach vorne rum schön freundlich lächeln und so tun, als wäre alles in Ordnung, aber hinten rum, hinter der Fassade, sieht es ganz anders aus. Und ich weiß nicht, ob ihr euch irgendwo wiederfindet. Beschrieben sind, so richtig zum Tragen kommen, sind Beziehungen. Die aufgeführten Dinge hier, die haben fast alle in irgendeiner Form damit zu tun, dass wir mit anderen Menschen aufeinanderprallen. Und nun ist es so, wenn das alles gar kein Problem in unserem Leben wäre, also wenn wir jetzt Christen sind und dann gäbe es keine inneren und äußeren Kämpfe mehr bei uns und so und es wäre alles erledigt, dann hätte Gott das ja gar nicht in seinem Wort aufschreiben lassen müssen. Aber das hat er getan. Das heißt, dieses alte Leben scheint uns nach wie vor nachzuhängen, obwohl wir Christen sind. Das ist ein ernstzunehmendes Problem. Und in dem Moment, wo ich das so sage, könnte sich der ein oder andere wieder zurücklehnen, entspannt und denken, ach, puh, okay, da bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon kurz, in meinem Leben passt vielleicht was nicht. Aber wenn alle solche Probleme haben, dann ist das ja nicht so schlimm. Dann bin ich halt nicht perfekt und das ist auch gut so und Jesus liebt mich ja trotzdem. Alles klar, Schlummermodus wieder an. Ne? Wenn sich jemand in diesen Gedanken wiederfindet, dann will ich dich unterbrechen darin mal und nochmal den Fokus richten auf das, was Paulus schreibt am Anfang von Vers 8. Da fordert Gott ja dich und mich heraus, dass er sagt, leg das alles ab. Und das tut er nicht, damit wir nur sehen, dass wir das nicht schaffen und damit wir sehen, dass wir Gnade brauchen. Ja, brauchen wir, gar keine Frage, aber er schreibt das und lässt das schreiben, damit wir wirklich Veränderungen erleben. Und nun ist die Frage, was ist die Grundlage dafür, das abzulegen? Was ist die Grundlage für Veränderung? Vers 9 geht es weiter, 9 und 10. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Hier begegnet uns jetzt die Grundlage, die absolut nötig ist, damit sich etwas verändern kann. In unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Verhalten und auch in unseren Beziehungen. Und diese entscheidende Grundlage, die hat Gott selbst gelegt in Jesus Christus. Das heißt, Gott gibt uns zum einen diese Aufforderung zu sagen, also es muss sich was ändern und soll sich was ändern und du sollst das Alte ablegen, aber er gibt mir auch alles dazu, was nötig ist, damit das gelingen kann. Wir haben das letzte Woche in der Predigt gehabt, in 2. Petrus 1. Wenn du wirklich wiedergeborener Christ bist, dann gilt das, was hier in Vers 9 und 10 steht, für dich. Dann hast du den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen. Das heißt, du hast irgendwann das Evangelium von Jesus Christus gehört und du hast verstanden, dass du selbstbestimmt und ohne Gott gelebt hast. Einfach nach deinen eigenen Vorstellungen, nach deinen eigenen Maximen, nach deinen eigenen Begehrlichkeiten. Und du hast erkannt, wie verdorben du durch Sünde eigentlich bist. Und dass du vor diesem heiligen und gerechten Gott nicht bestehen kannst mit deiner Sünde. Und mitten in diesem hoffnungslosen Zustand, wo du verstanden und erkannt hast, ja, ich bin wie ein Sklave unter die Sünde, versklavt, ich komme da nicht raus. Da hast du erkannt und ganz persönlich im Glauben angenommen, dass Jesus Christus für deine Sünde am Kreuz gestorben ist. Und dass er dort die volle Strafe bezahlt hat für deine Schuld. Aber noch mehr, du hast auch verstanden, dass du durch Jesus jetzt wirklich neu geworden bist. Dass sein Leben, das perfekt und makellos war, dir angerechnet wird, 1:1, dir übertragen wird und dass Gott dich jetzt so sieht. Und während du vorher hilflos unter die Sünde versklavt warst, hast du jetzt einen neuen Herrn, Jesus Christus. Er hat dich frei gemacht, nicht nur von der Strafe der Sünde, auch, aber nicht nur, sondern auch von der Macht der Sünde. Und du hast diese Botschaft gehört und bist umgekehrt und dein Leben hat eine neue Richtung bekommen. Und diese Richtung ist, dass du Jesus, deinem Herrn, folgst. Und dass du befreit wurdest, mit ihm und für ihn zu leben jetzt. Vielleicht sitzt der ein oder andere heute Morgen hier und denkt, keine Ahnung, ich habe das schon mal gehört oder ja, vielleicht auch noch nie gehört. Oder schaut auch zu und kann da nicht viel mit anfangen. Ist nicht weiter schlimm, sondern schön, dass du diese Rettungsbotschaft von Jesus heute Morgen hörst. Und ich will dich einladen, das persönlich anzunehmen. Hier ist dieses Bild vom Ausziehen und vom Anziehen. Und dieses Bild vom neuen Menschen. Und dieser neue Mensch, der ist Jesus Christus selbst. Und das bedeutet, wenn sich jemand für Jesus entscheidet, dann entscheidet er sich ganz bewusst, das alte Leben, das Leben in Sünde, ja, und von Sünde beherrscht, hinter sich zu lassen, abzulegen und stattdessen etwas Neues anzunehmen. Nämlich das, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Zum einen stellvertretend diesen Tod für mich, den er gestorben ist, für meine Sünde, aber auch, dass er mir neues, sündloses Leben 1:1 überschreibt. Ja, da ist wirklich was neu geworden. Da ist ein richtiger Herrschaftswechsel, der da stattgefunden hat. Da ist eine neue Schöpfung. Und davon spricht Paulus 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das heißt, wenn du die Rettung von Jesus schon angenommen hast und ihn persönlich zu deinem Herrn gemacht hast, dann bist du bereits eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung in Christus. Und wenn nicht, dann will ich dir Mut machen, das heute anzunehmen. Dich heute ansprechen zu lassen, zu sagen, doch, ich bringe meine Sünde vor dieses Kreuz, vor Jesus. Ich bitte um Vergebung und ich gebe ihm mein Leben. Jetzt mag einer sagen, ich bin zwar klar entschiedener Christ, aber dieses mit dem, das Alte ist vergangen und Neues ist geworden, da ist bei mir noch ganz viel Luft nach oben. Da merke ich, das passt überhaupt nicht so richtig mit meiner Lebenswirklichkeit zusammen. Also was stimmt da nicht bei mir? Nun spricht die Bibel in dieser Hinsicht immer von zwei Perspektiven. Und so auch in diesem Text. Wenn wir in Vers 9 nochmal reinschauen, heißt es, dass wir den alten Menschen ausgezogen und den neuen angezogen haben. Und das ist ein abgeschlossenes Ereignis, einmal geschehen. Und zum anderen aber zum Beispiel die Aufforderung in Vers 8, später auch in Vers 12, wo es heißt, legt das Alte ab. Und das ist eine fortlaufende Aufforderung, die für uns als Christen gilt. Das heißt, einerseits gilt für uns Christen, dass wir in Christus tatsächlich schon eine vollkommen neue Schöpfung sind, dass Gott uns auch so ansieht, dass er uns das Alte nicht mehr ankreidet. Und das ist eine geistliche Realität, wenn wir in Christus sind. Und das heißt, es gilt für uns, das, was wir vor zwei Wochen auch gehört haben, Kolosser 1, Vers 22, dass wir heilig und tadellos und unsträflich sind. Ja, so sieht Gott uns jetzt. Und auf der anderen Seite soll diese geistliche Realität in unserem Leben nun immer mehr zum Ausdruck kommen. Diese neue Schöpfung will und soll gelebt werden. Dass unsere geistliche Realität immer mehr mit unserer Lebensrealität zusammenpasst, dass unser Leben und Handeln Jesus immer ähnlicher wird. Und ganz klar ist dabei, das ist nicht eine Sache von ein paar Tagen, sondern es ist eine Sache eines Prozesses, der bis zum letzten Atemzug geht. Und genau diesen fortlaufenden Prozess, davon spricht Paulus dann in Vers 10 am Ende. Ich will mit uns nochmal reingucken, ab Vers 9 schon, wo es hieß, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt und den neuen angezogen habt. Also das ist dieses abgeschlossene einmalige Ereignis mit der Bekehrung. Und dann, wie es dann weiter heißt, über diesen neuen Menschen, der erneuert wird, zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Hier ist also die Rede davon, dass wir fortlaufend erneuert werden. Und zwar erneuert immer mehr in das Bild Jesu Christi. Jesus ist es ja, der diesen neuen Menschen geschaffen hat. Und wir dürfen und sollen nun immer mehr in dieses Bild Jesu, in diesen neuen Menschen hineinwachsen. Übrigens ist an dieser Stelle, klingt auch die Ebenbildlichkeit aus 1. Mose 1, Vers 26 und 27 an, die wiederhergestellt wird, in gewissermaßen. Können wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Nun ist die Frage, wie geschieht das? Wie geschieht das, dass wir in das Bild Jesu verändert werden? Es geschieht dadurch, dass wir tiefere Erkenntnis davon bekommen, wer Jesus ist, dass wir mehr verstehen, was wir durch ihn bekommen haben, dass wir verstehen, wer wir nun in ihm sind und auf dieser Grundlage dann auch ganz konkrete Handlungsschritte oder Wachstumsschritte gehen. Das ist also die Grundlage für unser weiteres Leben und auch für unseren Umgang im Miteinander. Wir sind neu gemacht durch Christus. Und damit haben wir auch ein ganz neues Potenzial in Christus bekommen. Ein Potenzial, das uns die Möglichkeit schenkt, wirkliche Veränderungen und wirklich neues Verhalten zu erleben. Das heißt, du musst nicht so bleiben, wie du bist, sondern es soll und es kann Neues heranwachsen. Und bevor wir jetzt gleich auf dieses neue Verhalten zu sprechen kommen, möchte ich kurz noch einen Blick mit uns in Vers 11 richten, weil gerade da ist ein Vers, der sehr wichtig ist als Basis für unser Miteinander. Vers 11 heißt es, da ist weder Grieche noch Jude, weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allem. Paulus zählt hier verschiedene Gruppierungen von Leuten auf, die eigentlich gegensätzlicher kaum sein könnten. Gruppierungen, die nichts miteinander zu tun hätten, so eigentlich, die sogar teilweise gegeneinander verfeindet waren oder nicht viel füreinander übrig hatten. Und jetzt sagt ihr, aus welcher Herkunft, aus welchem Stand, aus welcher Vergangenheit, aus welchem Versagen der Vergangenheit auch immer jemand kommt, wenn jemand Jesus Christus kennenlernt, dann ist er in Christus, so wie du und ich. Das heißt, wir dürfen keinerlei Unterschiede machen, wie wir mit einem Mitgläubigen umgehen, wie wir ihm begegnen, welche Sympathie wir für ihn haben oder auch nicht und das in unserem Verhalten vor allem nicht zum Ausdruck kommen lassen. Nur weil uns vielleicht irgendwas nicht passt an ihm, weil wir seinen Hintergrund nicht mögen oder irgendwas uns nicht gefällt. Nein, vielmehr sind wir beide auf einer Stufe gleich vor Gott. Und diese Stufe heißt begnadigte Sünder, die jetzt in Christus sind. Das ist die Basis also, dieser erste Punkt, die Grundlage. Wir kommen zu einem zweiten, was darauf aufbaut dann. Und zwar der zweite Punkt, das Verhalten. Und diesen Punkt habe ich überschrieben mit werde Christus ähnlicher. Das soll unser Verhalten sein, Vers 12 bis 14. Das neue Potenzial für ein neues Verhalten ist also jetzt Christus. Und wenn ich verstehe, dass nicht nur ich allein aus Gnade in Christus bin, sondern auch der Bruder oder die Schwester neben mir, dann verstehen wir haben eine gemeinsame Basis. Ja, indem ich verstehe und erkenne, dass ich unverdient von Gott angenommen wurde und er allen Grund hätte, nach wie vor zu sagen, Daniel, ich schieße dich in den Wind, das war's. In dem Moment verstehe ich hoffentlich auch, dass nicht nur der andere Veränderungen nötig hat, sondern auch ich selbst. Ich würde sagen, das ist eine der wenigen Stellen in der Bibel oder wenigen Perspektiven, wenn man so will, wo wir zuallererst mal an uns denken dürfen. Ja, das ist ja nicht so oft der Fall in der Bibel, aber hier an dieser Stelle ist das angebracht. Und so fordert Paulus uns jetzt auf, Vers 12, Hand an uns selbst anzulegen, aktiv zu werden. Und er schreibt, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Das ist mal eine Anrede, oder? Also ich habe dich schon mal jemand so angesprochen hat, als Auserwählter Gottes, als Heiliger und Geliebter. Nehmen wir gerne mit, glaube ich. Geht runter wie Öl, ja? Also klingt ganz gut eigentlich. Und es ist an dieser Stelle spannend zu sehen, wie Paulus diese Identität in Christus, also diesen neuen geistlichen Stand, wie wir jetzt durch Christus gesehen werden vor Gott, wie er das in Verbindung bringt mit unserem Leben. Und besonders mit unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Und auf einmal rückt das, diese Aufforderung zieht nun an in ein ganz anderes Licht. Und dieses Nun an der Stelle, am Anfang von Vers 12, das zeigt uns ja deutlich, da ist ein Rückbezug auf das, was er schon gesagt hat, auf die vorherigen Verse, nämlich auf diesen neuen Menschen und auf dieses in Christus sein. Und wenn jemand in Christus ist, dann bedeutet das, dass Gott ihn dazu auserwählt hat. Von vorne bis hinten hat Gott dafür gesorgt, dass du in Christus bist, wenn du in Christus bist. Er hat sich dir zu erkennen gegeben. Er hat dich von Sünde überführt. Dir deutlich gemacht, ja, du hast ein Riesenproblem, nämlich Sünde. Er war es, der Jesus Christus auf die Erde gesandt hat. Und er war es auch, der Jesus Christus am Kreuz hat sterben lassen. Er war es, der dafür gesorgt hat, dass du die Botschaft des Evangeliums hörst. Und er war es auch, der es dafür gesorgt hat, dass du nicht nur hörst, sondern dass du es wirklich persönlich im Glauben angenommen hast. Und er wusste von Anfang an, dass es so kommen wird. Epheser 1, Vers 4 sagt uns, dass wir auserwählt sind vor Grundlegung der Welt. Das heißt, Gott wusste von vornherein, dass er dich als sein Kind in seine Familie aufnehmen will. Und ich finde das Bild der Adoption in dieser Hinsicht sehr hilfreich. Ich würde sagen, ich war ein verzogener kleiner Bengel, der hoffnungslos abgeschnitten war von Gott und von seiner Familie. Aber Gott, der Vater, hat sich erbarmt und hat mich aus ganz freien Stücken zu sich gezogen, hat sich entschieden, mich in seine Familie aufzunehmen. Und wenn wir uns fragen, warum, muss ich sagen, keine Ahnung. Keine Ahnung, warum ausgerechnet mich verdorbenen Sünder. Und es gibt biblisch gesehen auch, würde ich sagen, nur eine Antwort. Und die lautet, aus reiner Gnade oder aus Liebe ohne Bedingungen. Und dann ist es so, völlig unverhofft, sitze ich auf einmal bei Gott, dem Vater, am Tisch, in seinem Haus. Und ich habe für diese Adoption überhaupt nichts getan selbst, sondern Gott war es, der alles getan hat. Nicht ich habe ihn erwählt, sondern er hat mich erwählt. Er wählt, zu ihm zu gehören. Er wählt, in seiner Familie dabei zu sein. Und so nennt Paulus uns in einem ersten Auserwählte. In einem zweiten sagt er weiter über uns Christen, dass wir Heilige sind. So spricht er uns an. Und zum einen bedeutet das, dass wir durch Jesus von Gott jetzt als vollkommen heilig angesehen werden, wie Jesus selbst es ja verkörpert hat. Aber das Wort hier bedeutet auch so viel wie ausgesondert für Gott oder Gott geweiht. Das heißt, wir sind von Gott ausgesondert oder dazu bestimmt, dass wir passend zu ihm leben und immer mehr leben, nämlich heilig, fern von Sünde, fern vom Denken dieser Welt. Und auch hier haben wir das wieder, diese zwei Wahrheiten nebeneinander. In Christus sind wir bereits schon als vollkommen heilig angesehen, Kolosser 1, Vers 22. Und auf der anderen Seite dieser klare Appell an uns, dass wir passend dazu auch leben sollen. Und zu guter Letzt sagt Paulus, an die Christen in Kolossä und auch an uns Geliebte. Und im Griechischen steht hier das Wort Agape, also diese göttliche Liebe, die da gemeint ist. Und diese Liebe zeugt von bedingungsloser Annahme, von Zurückstecken und von einem Erbarmen, das größer nicht sein könnte. Nochmal in diesem Bild ausgedrückt. Wir sind wie Kinder, die bösartig sind, die ungenießbar sind, die ungehorsam sind, undankbar sind, die dreist sind, ekelhaft eigentlich. Aber die Liebe des Vaters hört nicht auf. Ja, nicht einen Augenblick. Und genau mit dieser unsagbaren Liebe liebt uns Gott. Das bedeutet natürlich nicht, dass Gott einfach lächelnd immer zusieht und alles für gut heißt, was wir tun, sondern in seiner Liebe wird er uns auch als seine Kinder erziehen. Und wenn wir dicht machen und unser Herz hart machen, dann wird er uns manchmal auch hart anpacken. Hebräer 12, Vers 6 sagt, wen Gott liebt, den züchtigt er. Aber während unsere Liebe als Menschen immer wieder an die Grenze kommt, selbst die des liebevollsten Vaters, den wir auf der Erde suchen könnten, so ist seine Liebe, Gottes Liebe, doch eine Liebe, die nicht an Grenzen kommt, denn sie ist bedingungslos. Und nochmal, das ist nicht so zu verstehen, als wäre ihm egal, wie seine Kinder leben. Sondern ganz im Gegenteil, er hat ja Jesus, seinen einzigen Sohn, dafür gesandt, damit seine erwählten und geliebten Kinder zunehmend mehr so leben, dass es zu seiner Familie passt. Und dieses Bild greifen wir jetzt nochmal auf, ja. Also auf einmal gehöre ich als adoptiertes Kind in Gottes Familie. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich mich automatisch deshalb passend zum Willen meines Vaters verhalte. Wenn man es so sieht, von meinem Verhalten her, von meiner Vergangenheit her, passe ich überhaupt nicht in diese Familie hinein. Und so wie das nun so ist, wenn man in eine neue Familie kommt, muss ich erstmal den Vater besser kennenlernen. Und muss auch erstmal verstehen und lernen, wie denn das Leben, der Umgang, das Miteinander in dieser neuen Familie so funktioniert. Und dann stellen wir uns vor, wir sitzen jetzt an diesem Tisch in dieser neuen Familie. Und dann schaust du rechts und links neben dir und merkst auf einmal, ach du liebes Bisschen, da sind ja jede Menge Menschen, da sind ja jede Menge Geschwister. Und wenn ich mir die so angucke, dann sind die komisch und anstrengend. Und die sind verdorben, wie ich. Ja, und du denkst dir, also den hätte ich aber an Gottes Stelle nicht erwählt. Oder was, für die hätte ich aber keine Liebe übrig. Und dann fragst du dich, wie sind die ganzen Chaoten denn bitte in diese Familie hineingekommen? Und in dem Moment, wo du dich das fragst, schießt dir in den Kopf, auf dem gleichen Wege wie ich, nur durch Christus. Und spätestens in dem Moment wird uns klar, die brauchen die gleiche Gnade, die ich auch brauche. Die gleiche Veränderung. Die haben auch die gleiche Gnade empfangen und erlebt. Die brauchen den gleichen Jesus, die brauchen genauso Wachstum wie ich darin, den Willen des Vaters mehr zu tun, zu leben, Jesus ähnlicher zu werden. Und mit dieser Haltung schauen wir jetzt nochmal in Vers 12, in diese Aufforderung. Zieht nun als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte an, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Eben in Vers 8 hatten wir, was wir ablegen sollen und jetzt in Vers 12, was wir stattdessen anlegen sollen oder anziehen. Dieses Prinzip, altes Ablegen und neues Anziehen, ist ein biblisches Prinzip, finden wir an vielen Stellen und beides ist notwendig. Wenn wir nur sagen, ich lege nur das Alte ab, aber da tritt nichts an die Stelle, dann werden wir merken, wir fallen ganz schnell in die alten Muster zurück. Das heißt, da muss was Neues her, da muss Christus-Ähnlichkeit her. Und nun haben wir hier Eigenschaften, die beschrieben sind und all diese Eigenschaften entsprechen absolut dem, was Jesus uns vorgelebt hat. Mit herzliches Erbarmen ist Mitgefühl gemeint mit anderen oder auch Mitleid. Und zwar von Herzen. Und ich lade euch jetzt ein, dass wir durch diese Eigenschaften mal kurz so durchgehen und ihr selbst das mal an euer Leben anlegt und überlegt, wo steht ihr da und wo ist der Wachstumsbedarf? Bist du eine Person, die den anderen überhaupt sieht und von Herzen mitfühlt? Oder bist du jemand, der sich vielmehr einfach nur denkt, ach, naja, der ist halt selbst schuld. Ja, und unbarmherzig ist. Weiter fordert uns Paulus auf, dass wir in Güte wachsen sollen oder das anziehen sollen. Und Güte kann auch mit Freundlichkeit übersetzt werden. Und auch da können wir uns fragen, bin ich jemand, der freundlich ist zu jedem? Nicht nur zu meinen Lieblingsmenschen, ja, so wo das einfach ist, sondern wirklich zu jedem. Bin ich jemand, der offen ist, der zuvorkommend ist? Oder bin ich eher jemand, der grantig und abweisend ist? Weiter sagt er, wir sollen Demut anziehen. Und ich habe zu Demut eine Definition gelesen und diese Definition lautete, die Neigung, sich selbst richtig zu bewerten oder zu beurteilen, vor allem im Hinblick auf seine Sündhaftigkeit oder Geschöpflichkeit. Also siehst du dich im richtigen Licht gegenüber Gott und bist du eine Person, die wirklich demütig ist, die andere höher achtet als sich selbst. eine dienende Person? Oder strotzt du nur so vor Selbstüberzeugung und vor Stolz und musst immer deinen Willen kriegen? Das ist nicht gerade Demut. Weiter sagt er, milde. Auch darin sollen wir wachsen. Ein anderes Wort dafür wäre Sanftmut, so könnte man das auch übersetzen. Und damit ist jemand gemeint, der trotz schwieriger Menschen eine liebevolle Art und Weise hat, mit anderen umzugehen. Also das sind Menschen, die sind ausgeglichen, die sind bescheiden und das selbst in extremeren Situationen und die können Gnade vor Recht ergehen lassen. Und am Schluss von Vers 13 sagt er noch Langmut oder man könnte auch sagen Geduld oder Durchhaltevermögen sogar. Ja, und damit sind Menschen gemeint, die in schwierigen Umständen und in herausforderndem Umfeld trotzdem einen langen Atem haben, trotzdem den Kopf nicht sinken lassen, die trotzdem im Vertrauen weitergehen. Und auch da können wir uns fragen, bist du ein Mensch, der trotz herausfordernder Menschen in deinem Umfeld geduldig bleibt und der in der Art und Weise, wie er mit anderen umgeht, trotzdem sanftmütig ist? Oder platzt dir vielmehr regelmäßig der Kragen? Ich glaube, es ist herausfordernd, wenn man mal so darüber nachdenkt, über diese Eigenschaften Jesu und sie mal so an sein Leben anlegt, was ist da schon gewachsen bei mir? Und ich will ganz bewusst auch fragen, uns fragen, was sind vielleicht Dinge, die dir bewusst sind, die du angehen musst? Wo du sagen musst, ja, das muss ich ablegen und Neues anziehen. Dass das alles andere als leicht ist, das weiß Paulus auch sehr gut. Und das macht er uns in Vers 13 weiter deutlich. Wenn er jetzt da schreibt, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Und ertragt einander, ist ein starker Ausdruck, ne? Aber das trifft ja ganz oft zu. Also es geht darum, sich etwas gefallen zu lassen. Es geht darum, etwas auszuhalten, Unangenehmes, Schwieriges zu ertragen. Und in dem Moment denken wir vielleicht gleich, wenn wir sowas lesen, ja, stimmt, da finde ich mich drin wieder. Die Menschen in meinem Umfeld, die sind sehr, sehr schwierig, ja, und ich muss die wirklich ertragen. Aber weißt du was? Du auch. Du bist auch schwierig. Schön ist, ich kann das sagen, von hier vorne heute Morgen, weil ich weiß, dass das auf jeden von uns zutrifft. Ja, wir sind alle unvollkommene Menschen und jeder von uns ist zeitweise eine Zumutung für andere. Das wird so sein. Ich versündige mich an anderen und andere versündigen sich an mir. Durch Worte, durch Taten, durch Verhalten, was auch immer. Und umso wichtiger ist diese Aufforderung, die Paulus dann sagt, vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Und ich werde auf dieses Riesenthema der Vergebung am kommenden Donnerstag im Abendgottesdienst nochmal separat eingehen, weil das jetzt hier den Rahmen sprengen würde. Also wir haben einen kompletten eigenen Vortrag darüber dann nochmal. Aber so viel will ich an dieser Stelle sagen. Das Wort Vergebung hat im Griechischen die gleiche Wortwurzel wie das Wort Gnade. Das heißt, ich bin aufgefordert, meinem Bruder oder meiner Schwester oder wem auch immer in Gnade zu begegnen. Das bedeutet, dass ich ihm nicht das gebe, was er verdient hat. Und das Ganze funktioniert nach einem Vorbild. Und dieses Vorbild ist uns in Vers 13b beschrieben, wo es dann heißt, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und das ist das Grundprinzip für all diese Eigenschaften, damit die wachsen können und für unseren Umgang auch miteinander. Dieses Grundprinzip, wie Gott mir, so ich dir. Das müssen wir beherzigen. Das heißt, mit dem gleichen Erbarmen, mit der gleichen Güte, mit der gleichen Demut, mit der gleichen Milde, mit der gleichen Geduld, mit der gleichen Vergebung, mit der Gott mir begegnet ist, so will ich auch dir begegnen. Das ist unsere Devise, da wollen wir uns nach ausstrecken und nach ausrichten. Und gebündelt wird das Ganze nochmal in Vers 14, wenn es da heißt, zu diesem allen zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Hier werden wir aufgefordert, unsere Mitmenschen, vor allem unsere Mitchristen, mit der gleichen bedingungslosen Liebe zu lieben, die der Vater uns zuteil werden lassen hat und nach wie vor zuteil werden lässt. Und so ist die Liebe ein Bindemittel für Gemeinschaft. Und dabei ist nicht gemeint, dass wir einfach alles gut finden müssen und sagen müssen, ja, also ich sage zu allem Ja und Amen und ist gar kein Problem. Aber die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, da wird die Liebe sehr entscheidend sein, wie wir miteinander reden. Und so ist die Liebe, das Band der Vollkommenheit. Und Vollkommenheit bedeutet hier wirklich ein Sein ohne Makel und ohne Fehler. Und desto mehr jemand diese bedingungslose Liebe des Vaters kennt und nachahmt und lebt, umso mehr wird er merken, dass seine Beziehungen segensreicher werden, dass er reifer wird in Beziehungen und dass er sogar mit allen möglichen Menschen, mit jedem Menschen vielleicht sogar klarkommen kann. Ja, ich weiß nicht, ob ihr so Menschen kennt, wo ihr sagt, boah, das ist beeindruckend, der kommt irgendwie mit jedem Menschen klar. Die Liebe ist ein ganz zentraler Punkt. Oft geht es uns ja vielmehr so, wir können uns kurz zusammenreißen und vielleicht diese Dinge da, die Paulus so schreibt, aus eigener Kraft bewältigen. Aber was ist denn, wenn das langfristig so sein soll? Wie schaffen wir das, langfristig anhaltend daran zu bleiben? Das ist unser dritter Punkt heute Morgen noch, der kürzeste, die Perspektive. Und die Perspektive ist, behalte Christus im Fokus. Und es geht um die Verse 15 bis 17 jetzt hier. Also dieses Verhalten aus Vers 12 bis 14, das ist ja unmenschlich, das an den Tag zu legen. Ja? Kriegen wir nicht hin. So, kriegen wir alleine nicht auf die Kette. Und umso mehr brauchen wir die Hilfe von Jesus und umso dringender brauchen wir den richtigen Fokus, der behalten werden muss. Und das lesen wir jetzt nochmal in Vers 15, wo es dann heißt, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib und seid dankbar. Friede im Herzen. Ausgerechnet, das ist ja oft nicht da, wenn die Menschen um mich herum mal wieder so schwierig und anstrengend sind. Ne? Das ist vielmehr so, da tobt in mir ein Kampf, da brodelt es unter der Oberfläche so richtig. Und nun ist hier zum Glück aber nicht die Rede davon, dass der Friede des Daniel oder der Friede des Patrick oder der Friede des Manu, sondern der Friede des Christus unsere Herzen regieren soll. Das Wort für regieren könnte man auch übersetzen mit bestimmen oder lenken oder entscheiden. Und dahinter verbirgt sich der Begriff, der Ausdruck Schiedsrichter sein. Das heißt, wie ein Schiedsrichter entscheiden kann, so soll der Friede des Christus mein Herz bestimmen und dann auch mein Verhalten dementsprechend lenken. Das Herz ist ja im biblischen Sinne der Ursprung allen Lebens. Ja, also da kommt alles her. Ich bewege meine Gedanken im Herzen im biblischen Sinne. Meine Willenskraft kommt daher, meine Emotionen, meine Entscheidungen, all das wird dort getroffen. Ich vergleiche es gerne mit diesem Bild der Schaltzentrale für mein Leben. Und diese Schaltzentrale, mein Herz, entscheidet darüber, welchen Befehl ich aussende, welches Verhalten an den Tag gelegt werden soll. Und damit mein Verhalten nicht ständig irgendwie wieder daneben liegt, muss diese Schaltzentrale, muss mein Herz ganz neu programmiert werden von Jesus. Und dann kann das so aussehen, dass ich mich in einzelnen Situationen frage, dient es dem Frieden, wenn ich dies und jenes jetzt tue oder sage oder mache? Oder auch, habe ich Frieden in meinem Herzen, wenn ich hingehe und so handle? Und wenn ich da ein ganz klares Ja habe und wirklich sagen kann, ja, ich habe Frieden in meinem Herzen von Jesus, der Friede Jesu regiert in meinem Herzen, dann wird das maßgeblich den Ton angeben, wie ich mit jemand anders rede. Und es wird sogar so weit gehen, dass ich ruhig und liebevoll bleiben kann, selbst wenn mein Gegenüber das überhaupt nicht ist. Und in dem Moment, wo das passiert, da werden wir Jesus ein Stück ähnlicher. Weil dort können wir wirklich sagen, dass Jesus trotz Anfeindung, trotz schwierigen Menschen friedfertig geblieben ist. Und weil Jesus, das Haupt, selbst den Frieden gestiftet hat und zugleich den Frieden bewirkt hat und vorgelebt hat, wie könnte es da anders sein, als dass in seinem Leib Frieden herrscht? Eigentlich komisch, dass es in Gottes Familie oft drunter und drüber geht, dass der Vater im Himmel eigentlich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen könnte und denken könnte, was ist denn hier los? Dass sich der Leib untereinander auseinanderreißt, die Glieder zerstreiten. Und man sollte meinen, dass es kaum zu glauben ist, dass Jesus ihr Haupt sein soll. Und das, obwohl er uns doch eigentlich, Vers 15, zum Frieden berufen hat, in einem Leib. Und es ist ein Trauerspiel eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt, dass wir diese Berufung innerhalb seines Leibes so wenig leben. Und dass wir, anstatt dankbar zu sein, viel mehr Zerrüttung hervorrufen. Und das ist ja das, was Paulus dann sagt am Ende von diesem Vers, am Ende von Vers 15, und seid dankbar. Dankbar wofür? Dankbar, dass ich auserwählt bin, dass ich dazugehöre in seiner Familie. Dankbar für die Liebe, die Gott mir gegenüberbringt. Dankbar für diese Zugehörigkeit, dass ich in Christus bin. Und trotzdem herrscht überall in Gemeinden Unfrieden, Zerrüttung und Spaltung. Ich kenne so viele Beispiele davon. Und die Frage ist ja, warum? Ich glaube, ein erster Grund, ein wesentlicher Grund ist Undankbarkeit. Ein zweiter wesentlicher Grund ist, dass Christus, das Haupt, außen vor gelassen wird. Und ein dritter, den finden wir in Vers 16, wo es heißt, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig, mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Könnt ihr auch übersetzen, vielleicht steht das bei dem einen oder anderen sogar, das Wort des Christus wohne reichlich unter euch. Und damit wäre dann gemeint, dass es eher eine Gruppe von Menschen, vielleicht sogar eine Gemeinde als Kollektiv betrifft. Und das wäre definitiv auch richtig und ein äußerst wichtiger Punkt. Gerade aus dem Grund, weil Frieden um jeden Preis geht nicht. Ja, also es geht kein falscher Friede ohne Grundlage. Und Grundlage muss immer das Wort Gottes sein. Also wir können keine Abstriche darin machen, zu sagen, ja, um des Liebens Friedens willen, tun wir einfach Sachen, die offensichtlich unbiblisch sind, beiseite und ignorieren sie. Nein, ich würde sagen, der Leib Christi muss sich immer im Wort Christi treffen. Ja? Und das betrifft sowohl uns als gesamte Gemeinde, aber es betrifft auch einzelne Glieder. Weil das ist unsere gemeinsame Grundlage, darin wollen wir wachsen und darin finden wir auch wirkliche Einheit im Wort. Und dazu gehört unter anderem, dass wir uns dann auch gegenseitig helfen beim Verstehen und beim Ausleben von Gottes Wort, darin zu wachsen. Und davon spricht Paulus ja, dass wir uns mit aller Weisheit lehren und ermahnen sollen, gegenseitig, Vers 16. Aber die Grundlage, um das tun zu können, anderen gegenüber, und das dann auch noch in einer guten und förderlichen Art und Weise zu tun, ist, dass ich bei mir selbst anfange. Und da, mit dieser Perspektive, schauen wir jetzt nochmal in Vers 16 hinein. Zwei wesentliche Dinge, die für uns wichtig sind, wo wir anfangen sollen bei uns. Das erste ist, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Das wäre eine ganze Predigt wert, dieser Vers, weil das ist so ein schönes Bild. Es wohne in euch, reichlich, nicht ein bisschen, sondern reichlich. Und ein Kommentator, Matthew Henry, hat Folgendes dazu geschrieben, was ich gut fand. Er hat geschrieben, die Seele gedeiht, wenn das Wort Gottes reichlich in uns wohnt. Das heißt, dann kommen wir vorwärts, dann wachsen wir in Jesus-Ähnlichkeit. Und er schreibt weiter über das Wort Gottes, es muss bei uns den Haushalt führen, nicht als ein Diener, sondern als ein Herr. Das heißt, als der Chef. Und ich glaube, es ist so, wenn wir uns permanent mit Gottes Wort beschäftigen, uns davon prägen lassen, uns sein Wort zu Herzen nehmen, uns überführen lassen und dann auch tätig werden, Dinge umsetzen. Ja, wenn wir Jesus in seinem Wort besser kennenlernen, dann wird das dazu führen, dass wir in Christus Ähnlichkeit wachsen. Jesus soll ja in mir wohnen. Und wie geschieht das? Es geschieht dadurch, dass das Wort des Christus reichlich in mir wohnt. Und dann wird der Geist Gottes auf das Wort Gottes in meinem Herzen, in meinem Leben zugreifen und das mit entsprechenden Situationen verknüpfen. Das ist also das Erste, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Und das Zweite, was er hier noch sagt, ist, mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Anders ausgedrückt, halte dir vor Augen, was Gott für dich getan hat. Diese unglaubliche Gnade, die er mit dir hat, seine Liebe und seine Annahme, die du genießt. Halte dir vor Augen, dass du einfach so sein Kind geworden bist und jetzt zu seiner Familie gehörst. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann können wir Gott nur die Ehre dafür geben. Ja, und wir können das tun, wie das hier beschrieben ist, mit Liedern, mit Gebeten, mit Psalmen, ja, wie auch immer. Aber wichtig ist, diesen Fokus zu haben. Und ich glaube, es ist dann auch kein Geheimnis, dass es deutlich schwerer ist, mit jemand lieblos zu sein, unbarmherzig zu sein, zornig zu sein, ungeduldig zu sein, unversöhnlich zu sein und so weiter. In dem Moment, wo ich selbst staunend und anbetend vor Jesus stehe und ich mich frage, wie kannst du mich, Sünder, nur so lieben? Diese Perspektive verändert alles. Und wenn ich diese beiden Dinge beherzige und das vor Augen behalte, den Fokus bewahre, dann kann ich anderen wirklich dienen. Und dann trage ich viel mehr zur Erbauung des Leibes dabei und nicht zur Zerrüttung. Und dann kommt am Ende in Vers 17 noch ein wunderbarer Vers, der wie so eine Art, ich würde sagen, Lebensmotto für uns Christen eigentlich sein sollte. Und da schreibt Paulus, und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Dieser Gedankengang sollte unser ständiger Begleiter sein. Also was auch immer ich tue, was auch immer ich sage, wo auch immer ich unterwegs bin, mit wem auch immer ich mich zusammentreffe, alles muss durch einen Filter vorher laufen. Und dieser Filter, der heißt, kann ich das im Namen Jesu guten Gewissens tun? Bringe ich ihm Ehre damit? Und bin ich mir sicher, dass sein Segen darauf liegen wird, wenn ich diesen Weg gehe und wenn ich so mit jemand umgehe? Oder anders ausgedrückt, würde Jesus in der Situation oder mit der Person genauso umgehen, wie ich das tue? Bin ich da im Einklang mit ihm? Jetzt kramen wir nochmal die Person vom Anfang raus, vielleicht den schwierigen Bruder oder die schwierige Schwester oder wen auch immer, und fragen uns, was hat diese Predigt von heute Morgen, was hat dieser Text in Kolosser 3 damit zu tun? Was will Gott mir in Bezug auf die andere Person sagen? Und wir können uns fragen, welche Schritte gilt es vielleicht zu gehen? Wo muss ich umdenken? Wo muss ich umkehren? Wo muss ich vielleicht etwas bekennen? Wo muss ich vielleicht ein Gespräch suchen? Ich wünsche mir, dass wir alle zunehmend mehr darin wachsen, Jesus ähnlicher zu werden und dass das in unserem Miteinander dann auch zum Tragen kommt. Und wir brauchen diese drei Punkte von heute Morgen beständig vor Augen. Nämlich die Grundlage, dass wir neu gemacht sind durch Christus, dieses neue Verhalten, was wir anvisieren, dass wir zunehmend mehr so werden wie Christus. Und das Dritte, diese Perspektive, dass wir Christus vor Augen behalten. Und ich will ein ganz kurzes persönliches Wort an dieser Stelle noch richten. Wir erleben im Moment in der Gemeinde so viel Segen, so viel Gutes, so viel Wachstum. Ja, und da sind Menschen offen, das ist wunderbar. Und wir sollten Acht geben auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen in der Hinsicht, weil das ist ein Einfallstor für den Feind. Und der versucht zu zerstören, versucht kaputt zu machen. Und so kann er uns lähmen und von innen auffressen. Und dementsprechend wünsche ich mir, dass wir wachsam sind, dass wir auch beten, dass jeder selbst dazu beiträgt, zu überlegen, wo gibt es vielleicht Dinge, die schwelen bei mir und die ausgeräumt werden müssen. Ja, damit wir das Werk, was Gott im Moment tut, nicht unterbrechen. Ich glaube, wir merken, Beziehungen sind ein großer Bewährungsraum für die Kraft des Evangeliums in unserem Leben. Und nun ist es so, dass unsere Beziehungen, unsere Begegnungen mit Menschen nicht außerhalb von dem sind, was Gott eigentlich so tun will in unserem Leben, sondern dass er uns in diese Herausforderungen stellt. Und ich will schließen in diesem Sinne mit einem Zitat von William MacDonald, den viele von uns kennen als Autor, und er hat Folgendes geschrieben dazu. Ich schließe mit diesem Zitat. Obwohl das Zusammenleben mit anderen Christen manchmal unsere Geduld erproben kann, so kann doch Gott auf diese Weise Tugenden im Leben des Christen entwickeln, die er auf keine andere Weise hervorbringen könnte. Wir nehmen uns einen kurzen Moment, denken über das Gehörte nach, auch gerne über dieses Zitat noch, und werden dann zwei Lieder im Lobpreis hören und bewusst unseren Fokus auf Jesus richten.